herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Hörstoff. Heute aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen Hamburg im Johanniskontor. Mein Name ist Beate, ihr kennt mich vielleicht noch von den vergangenen Hörstofffolgen. Und mein vergangener Monat war ein Krimi-Monat. Oder sage ich mal, so ein Monat, in dem es mich zu spannenden Büchern gezogen hat. Das erste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist von Matthew Blake, Anna O. Erschienen im Scherzverlag und aus dem Englischen übersetzt von Andrea Fischer. Ich fand das ja super spannend. Worum geht es? Dr. Benedict Price, die Hauptperson, ist forensischer Psychologe und eine Kapazität auf seinem Gebiet. Er hat fast alle großen Kriminalbehörden beraten, NCI, FBI, Interpol, was man halt so alles kennt. Ja, und er ist Experte für Schlafmedizin und arbeitet an der renommierten und sehr diskreten Schlafklinik The Abbey in London. In diese Klinik kommt Anna Ogilvy, die seit 4 Jahren in einem Tiefschlaf oder im Tiefschlaf gefangen ist. Als sie gefunden wurde, lag sie mit einem blutigen Messer in der Hand neben ihren beiden toten besten Freunden. Nichts und niemand konnte sie bisher aufwecken und so konnte sie auch nie befragt werden und so weiß auch niemand, was wirklich an diesem Tag in diesen Stunden geschehen ist. Ganz schnell stellt sich die Frage, ist sie wirklich die Mörderin? Ist es möglich, dass man ein Verbrechen begehen kann, während man schlafwandelt? Und ist man dann ein Mörder oder eine Mörderin? Was wäre, wenn Anna unschuldig ist und der Mörder immer noch frei herumläuft? Fragen über Fragen, die sich ganz, ganz schnell in diesem Buch stellen und die einen wirklich guten Einstieg in diesen wirklich sehr, sehr spannenden Thriller bieten. Ja, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, an dem ein letzter Versuch unternommen werden muss, um Anna O. aufzuwecken. Das zitiere ich jetzt einfach mal. Amnesty International will beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einlegen, um die Freilassung von Anna Ogilvy wegen unmenschlicher Behandlung zu erreichen. Bevor es dazu kommt, müssen die Generalstaatsanwaltschaft und das Justizministerium sie wegen Mordes vor Gericht stellen. Sonst riskieren sie, den Fall ganz zu verlieren. Zitat Ende. Das heißt, Anna Ogilvy muss in der Lage sein, der Verhandlung zu folgen. Ja, und um das zu können, muss sie natürlich aufwachen. Und um das zu bewerkstelligen, kommt jetzt Dr. Benedict Price ins Spiel. Wenn wir das lesen, haben wir eigentlich ganz, ganz, ganz schnell Zweifel an der Eindeutigkeit dieses Falles und ob Anna wirklich die Schuldige in diesem Fall ist. Nach und nach tauchen weitere Personen auf, sehr undurchsichtige Personen auf, zum Beispiel die Professorin Virginia Bloom, die Leiterin der Schlafklinik. Auch sie scheint in diesen Fall verwickelt zu sein. Dann taucht Lola auf, die im Besitz der Originalnotizen von Anna ist. Wir erfahren, Anna hat für ihre eigene Zeitschrift an einem Fall recherchiert, der 20 Jahre zurückliegt und durchaus Ähnlichkeiten mit der jetzigen Situation hat. Und auch Lola fängt an nachzufragen. Ja, und dann gibt es noch diese geheimnisvolle, mysteriöse Figur X und seine Krankenakte. Dieses Buch, das sind alles ganz, ganz kurze Kapitel, immer mit der Überschrift des Namens der handelnden Person, die in dem jeweiligen Kapitel auftritt. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil manchmal so diese Chronologie fehlt. Man ist gerade so richtig drin, hat sich gerade so richtig mit zum Beispiel Virginia Bloom beschäftigt und auf einmal ist sie weg und man ist wieder ganz woanders und muss sich wieder ein bisschen einfangen und mit der nächsten Möglichkeit beschäftigen. Gleichzeitig macht das aber auch richtig spannend. Dadurch tauchen immer wieder neue Möglichkeiten auf. Dadurch ist man immer damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie war das jetzt? Kann das sein? Warum kann das sein? Und ich finde, das ist ein super, super spannendes Buch. Wie heißt so schön auf Neudeutsch? Page Turner. Was auch ganz spannend ist, man erfährt auch ganz viel über Schlafwandeln überhaupt. Man erfährt über ein sogenanntes Resignationssyndrom. Davon hatte ich noch nie etwas gehört. Das ist, wenn man etwas so Schlimmes erlebt, ich sage das jetzt einfach mal so, dass das Gehirn ausschaltet und man weg ist. Auch ein spannender Aspekt in diesem Buch. Und ich finde es ja sowieso immer interessant, wenn man in Büchern entweder etwas über Historie lernt, über politische Verhältnisse lernt. Hier geht es eben oder erfährt man eben ganz viel über dieses Thema Schlafwandeln. Ganz fein psychologisch. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Man muss ein bisschen bei der Sache bleiben. Also es ist kein Buch, wo man mal einfach nur 10 Seiten liest und dann ein paar Tage später wieder weiterliest. Aber man bleibt auch dran. Das ist ein Buch, das einen sowieso fesselt, das einen sowieso gefangen nimmt. Und ich verspreche euch, ihr bleibt dran. Matthew Blake, Anna Ogilvy, erschienen bei Scherz und wie gesagt übersetzt von, jetzt weiß ich es wieder nicht, Andreas Fischer.
Ja, hört sich sehr gut an, finde ich. Nach einem dieser Bücher, bei dem man abends immer denkt, ich lese jetzt nur noch dieses Kapitel zu Ende und dann höre ich ganz bestimmt auf. 3 Kapitel.
Nein. Weiter. Hat man das Resignationssyndrom, ja, genau. Im Tiefschlaf. Das wollen wir jetzt allerdings niemandem wünschen. Das kann auch nicht so toll sein. Ja, mein zweites Buch, das ich gelesen habe, und ich glaube, dass einen absolut bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat und auch hinterlassen wird, ist das Buch von Adeline Dieudonné, Bleib. Aus dem Französischen von Sina de Malafosse und erschienen bei DTV. Ich habe noch nie etwas von Adeline Dieudonné gelesen, im Gegensatz zu Inga, die durchaus schon ein paar Bücher von ihr gelesen hat. Und von daher weiß ich, dass das eine Autorin ist, die für skurrile Momente prädestiniert ist. Ja. Und ja, ne?
Ja.
Und das ist ein Buch. Skurriler kann es eigentlich gar nicht sein. Auch das ist eine Geschichte, die mich von der ersten Seite an gepackt hat, die mich überrascht hat, die mich zum Erstaunen gebracht hat. Es ist ein unglaublicher Fall, der mich manchmal wirklich richtig sprachlos gemacht hat. Ein großartiges Setting und ich finde eine unglaublich großartige Idee für einen Roman. Wie kommt man auf so eine Idee? Würde ich die Autorin sehr, sehr, sehr gerne mal fragen. Auch das ein Buch, wo man sich wirklich ganz bis zum Schluss fragt, wie wird es ausgehen und wie kommt die Ich-Erzählerin da wieder raus? Schon die ersten Sätze, Mittwoch, 5. April 2022. M liegt hier neben mir, er ist tot, er ist tot. So beginnt dieser Roman, der eigentlich kein klassischer Roman ist, sondern es sind 2 Briefe. Der erste Brief ist der Brief, den die Ich-Erzählerin an die Ehefrau ihres toten Geliebten schreibt, gleich nachdem sie ihn gefunden hat. Die beiden haben ein paar Tage in einem einsamen Chalet an einem See verbracht. Sie sind schon seit längerer Zeit in einer Beziehung, ich glaube seit acht Jahren. Diese Beziehung genießen sie. M hat nie vor, seine Frau zu verlassen Und die Ich-Erzählerin will auch gar keine neue feste Beziehung mehr eingehen. Sie genießt die Zeit, die Stunden, diese gestohlenen Stunden, die sie mit M hat. Und ansonsten genießt sie einfach, dass sie endlich mal für sich selbst entscheiden kann, über sich selbst bestimmen kann, dass sie auf wenig Personen Rücksicht nehmen muss, dass endlich einmal sie im Mittelpunkt steht. Wie jeden Morgen bei diesem Urlaub geht M schwimmen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gesagt, dass sie ein paar Tage an einem einsamen See in einem romantischen, einfachen Chalet verbringen. M geht jeden Morgen schwimmen und auch so an diesem Morgen. Und er kommt nicht zurück. Und als sie ihn suchen geht, findet sie ihn tot im See. Ja, und jetzt fängt die Geschichte an, in eine für mich komplett irrationale Richtung sich zu bewegen. Sie ruft keine Hilfe. Sie bringt M zurück ins Chalet. Sie wäscht ihn, weil er lag ja lange im See. Er ist kalt, er ist schmutzig. Und sie legt ihn ins Bett. Sie legt sich zu ihm aufs Bett. Sie will ihn einfach noch nicht loslassen und verbringt so ihren 41. Geburtstag allein mit dem toten Geliebten. Langsam stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Am nächsten Tag muss sie den Schlüssel abgeben für dieses Chalet und sie trifft eine Entscheidung, ja, die einfach ungewöhnlich, also die wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sie will ihn noch nicht loslassen, sie braucht Zeit, sie will sich noch nicht von M trennen. Und so bringt sie ihn ins Auto, in ihr Auto, setzt ihn auf den Rücksitz und fährt los. Fährt einfach erstmal los. Und schickt dann diesen ersten Brief an die Ehefrau, in dem sie ihr das alles erzählt und eben versucht, ihr zu erzählen, warum sie das macht, wie es ihr damit geht. Dann gibt es einen zweiten Brief, einen sehr viel längeren Brief. Den schreibt sie einen Monat später. Wir wissen dann, dass sie wieder zu Hause ist, dass sie auch in Behandlung ist. Und in diesem Brief beschreibt sie diese Tage, die sie mit M unterwegs war. Da gibt es auch durchaus einen humorvollen Moment. Sie ist an einem See, sie spielt mit Leuten Beachvolleyball und vergisst, dass der Parkplatz schließt, das Auto ist weg, ist abgeschleppt. Sie denkt natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt fällt alles auf. Jetzt finden sie M, aber sie holen das Auto ab. Niemand hat sich daran gestört, dass da hinten eine Decke liegt. Und sie setzt sich ins Auto und fährt weiter. Ja, es gibt eine ganz skurrile Person, eine Schamanin, die einsam im Wald lebt, die auf sie schießt, als sie bei ihr vorfährt, die sie dann aber trotzdem in ihr Haus lässt. Ich will gar nicht so furchtbar viel verraten. All das schreibt sie in diesem langen zweiten Brief und sie erzählt in diesem zweiten Brief auch, wie es ihr im Leben bisher ergangen ist. Und ihr Leben war auch nicht nur einfach. Eigentlich ist sie eine sehr verletzte Frau, auch eine sehr verletzliche Frau. Und ja, sie versucht eben, uns klarzumachen, warum sie sich so entschieden hat, warum sie so gehandelt hat. Ob man das verstehen kann, ob man das nachvollziehen kann. Ja, das muss letztendlich jeder oder jede von uns selbst entscheiden. Aber es ist eine unglaubliche Geschichte. Mit einem, wenn ich das so sagen darf, in Anführungszeichen, guten Ende.
Ja, ich würde Ihnen zustimmen.
Ja.
Das Ende, Sie kriegen alle die Kurve.
Ja, ich war ganz gespannt, wie Adeline Dieudonné das zu einem Ende bringen möchte, ohne dass das zu mystisch, zu abgedreht wird. Aber es dreht nicht ab. Trotz diesem, ich fahre mit der Leiche meines Geliebten eine Woche lang durch die Gegend, ja. Was ja wirklich ein bisschen abgedreht ist, aber auf der anderen Seite ist dieses Buch nicht abgedreht. Ich finde das großartig. kann es ja nur empfehlen.
Ich schließe mich deiner Empfehlung an. Sie ist eine Meisterin der bizarren Stücke, finde ich.
Ja.
Und ich habe beim Lesen gedacht, noch besser kann sie die kurze Form. Ihre ersten drei sind deutlich kürzer und die sind, eigentlich haben sie mir noch besser gefallen als dieses.
Echt?
Und Leib hat mir schon richtig gut gefallen.
Okay.
Aber so, die ersten sind so knackig, kurz und da, ich war sehr neugierig auf das. Aber sie kann's.
Ich finde, es ist ein guter Einstieg
in die
literarischen Gedanken, in die literarische Welt von Adeline Dieudonné.
Ja, man weiß nicht, ob man in ihrer Gedankenwelt zu Hause sein möchte.
Nein, aber auf alle Fälle ist es, wir sagen ja so oft, das habe ich doch schon x-mal gelesen, das habe ich doch schon, so eine Geschichte, ja, langsam hat das ja einen Bart. Diese Geschichte ist, also für mich war die total neu.
Die hat
völlig.
Das absolut. Stimmt, das ist ein guter Vergleich.
Ja. Das waren meine beiden Empfehlungen für diesen Monat. Ja, und jetzt gebe ich weiter an Christiane.
Ja, vielen Dank. Hallo, also ich bin Christiane, seit Mitte Juni darf ich das Team hier im Johanniskontor unterstützen.
Worüber wir uns sehr freuen und das ist kein Spruch.
Ja. Danke, ich freue mich auch, es ist wirklich toll. Und ich darf die Belletristik betreuen, die Lyrik und bin jetzt seit bald 11 Jahren Buchhändlerin. So ein bisschen klassisch der Hintergrund als Quereinsteigerin. Nach dem Studium habe ich das so ein bisschen nebenher gemacht und habe gemerkt, ach, das könnte ja was sein. Und dann bin ich halt natürlich hängen geblieben in dem Job. Genau. Und das ist mein erster Podcast. Also ich hoffe, das klappt soweit. Ich bin noch kein so alter Hase wie meine zwei Kolleginnen. Und ich hoffe, ich kann euch heute auch zwei spannende Bücher vorstellen. Mein erstes ist, der Name wird jetzt ein bisschen schwierig, Hua Su. Der Titel heißt Stay True, ein Memoir über Freundschaften. Das ist kein ganz klassischer Roman, es ist tatsächlich die Geschichte von Hua Su selber. Spielt in Mitte der 1990er Jahre. Er ist jetzt gerade frisch in Berkeley aufgenommen worden, träumt eben von einem Studium, weiß aber nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll und hat auch vielleicht ein bisschen einen schwierigen Hintergrund, was Identität angeht. Er ist nämlich selber in Amerika geboren. Seine Eltern sind aber Auswanderer aus Taiwan und haben sich eigentlich immer eine bessere Zukunft in den USA erhofft, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass die alte Heimat wieder interessant wird, vor allem als sie dann wirtschaftlich an Aufschwung gewinnt. Und der Vater geht zurück nach Taiwan. Das heißt, Hua wächst so ein bisschen zwischen den Welten auf, weil viele Ferien werden dann mit der Mutter in Taiwan verbracht, damit er da auch die Kultur kennenlernt, die Familie. Und gleichzeitig ist aber natürlich sein Hauptfokus immer die USA und die Gesellschaft in Amerika. Und dementsprechend ist er natürlich jetzt hier als junger Mann in Berkeley auf der Suche und ist so, sage ich jetzt mal, der typische Anti-Held. Also er möchte alles sein, bloß nicht gewöhnlich und bloß nicht irgendwie Mainstream. Das heißt, er kleidet sich immer in Secondhand-Klamotten, hört skurrilste Musik und kauft alte Platten und Kassetten und produziert seine eigenen Fanzines. Also das war zu der Zeit irgendwie so collagenartige kleine Zeitschriften, die er selber dann auch produziert und herausgibt. Und auf dem Campus von Berkeley lernt er dann Ken kennen. Ken ist seinerseits japanischer Herkunft, aber schon quasi die Eltern sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch schon selber in den USA aufgewachsen. Also er hat eher einen stabileren amerikanischen Hintergrund als Hua. Und er ist natürlich alles, also das komplette Gegenteil von Hua. Er ist selbstbewusst, er ist offen, er ist interessiert und hat viele Freunde und er kapselt sich nicht ab. Also er ist das, was man so ein bisschen vielleicht einen Sunny Boy nennen würde. Ja? Und klar, so der erste Moment, Hua denkt sich, boah, was ist das denn für ein Mainstream-Typ, der dann auch irgendwie teure Markenklamotten trägt und da ganz viel Wert drauf legt und so weiter. Mit dem kann ich nichts anfangen. Und das Spannende ist, dieses Buch, das erzählt aber genau von dieser Freundschaft, die dann entsteht, entgegen aller, sag ich jetzt mal, Unterschiede, die beiden sind einfach komplett unterschiedlich. Es wird ganz viel über Musik gesprochen. Der eine mag Pearl Jam, der andere findet es ganz furchtbar und denkt sich, oh nee, das ist doch keine Musik. Und die beiden werden aber genau deswegen oder trotzdem zu richtig engen Freunden. Und dann passiert aber nach knapp 3 Jahren etwas, was Hua sehr erschüttert. Ken wird das Opfer eines Verbrechens. Und dadurch ist dieses Buch, dieses Stay True, überhaupt erst entstanden. Er hat dann angefangen, um dieses Trauma zu verarbeiten, Tagebuch zu führen und hat das erste Mal in seinem Leben wirklich das Schreiben, was er davor in diese Seins so ein bisschen eingebracht hat, ernsthaft zu betreiben. Und dieses Tagebuch liegt quasi jetzt hier vor als Buch im Aki Verlag, ein Imprint vom Kampa Verlag. Ich fand es wahnsinnig schön. Am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich fand es aber einfach sehr berührend. Es ist nie irgendwie kitschig oder pathetisch oder man hat das Gefühl, es ist es fällt mir gerade schwer, das zu beschreiben, weil Hua Su tatsächlich sehr präzise schreibt und er versucht sich der Frage anzunähern oder sie zu beantworten, was macht Freundschaft eigentlich im Endeffekt aus? Und natürlich kann man das nie hundertprozentig beantworten. Und das ist das Schöne an diesem Buch, dass man merkt, da sind einfach zwei Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort aufeinander getroffen, die irgendetwas verbindet. Und das macht Freundschaft letztendlich aus, dass man sich gegenseitig sieht, dass man sich versteht, dass man sich annimmt, so wie man ist. Und das kann er so wahnsinnig gut schreiben. Deswegen habe ich das dann einfach, ich glaube, innerhalb von 3 Tagen verschlungen. Ja, weil er das so wunderbar schreibt. Und es ist gleichzeitig, gebe ich zu, auch so ein bisschen, ich war Mitte der 90er Jahre noch etwas jung, aber ich erinnere mich an die Bands, die er beschreibt und an die Zeit Nirvana und eben diese ganzen Bewegungen damals. Und es hat halt natürlich auch so was leicht Nostalgisches dann, dass man so mit ihm quasi nochmal jung ist und sich selber erinnert, wie das war und gesucht hat nach einer eigenen Identität und nach Freundschaften, die halten und so. Genau. Also wirklich ein ganz, ganz zauberhaftes, trotz, sage ich jetzt mal, des Schmerzes oder vielleicht gerade deswegen, ein sehr wichtiges Buch, hat mich sehr berührt. Also nochmal der Autor, Hua Su, der Titel Stay True und erschienen im Aki Verlag. Übersetzt wurde es von Annette Grube. Also das war mein Titel Nummer 1.
Hört sich sehr gut an. Aki ist ja sowieso was Besonderes.
Ja, die haben auch nur ein kleines Programm, aber dann dafür sehr... Ja,
nur einmal im Jahr,
genau,
immer im Herbst.
Genau, sehr fein.
Weil Aki, glaube ich, aus dem Japanischen kommt und auch Herbst heißt. Oh, also ich glaube, es heißt Herbst. Also deshalb erscheint nur einmal im Jahr ein Programm, aber immer ein sehr, sehr feines, sehr besonderes Programm, ja.
Ja, und das zweite, das ist von Olaf Olafsson, Wir gehen nach Island, heißt Berührung und ist übersetzt aus dem Isländischen von Gisa Maren, erschienen im Berlin Verlag. Also ich habe im Hauptfach studiert, nordische Philologie, und da war Isländisch mein Hauptfach, deswegen bin ich natürlich da sofort dabei, wenn irgendwas erscheint. Und ich muss aber gestehen, Olaf Olafsson ist mir noch nie begegnet. Und ich habe das auch nur durch Zufall entdeckt, weil dieser Roman tatsächlich mittlerweile verfilmt wurde von einem isländischen Regisseur. Und da bin ich dann erst drauf gekommen, da gibt es sogar eine Romanvorlage. Und die habe ich mittlerweile gelesen und sehr genossen und fand diesen Roman unglaublich zauberhaft. Und er ist tatsächlich jetzt so im Rückblick, muss ich sagen, sehr geeignet für einen Film. Also das war eine gute Entscheidung, einen Film draus zu machen. Die Geschichte spielt in der Jetztzeit. Wir befinden uns tatsächlich so am Anfang der Corona-Pandemie. Das spielt hin und wieder mal eine Rolle, aber keine allzu große. Und es geht um Christopher. Christopher ist über 70, er ist jetzt schon ein paar Jahre Witwer. Und sein Arzt deutet so, also man hat so den Eindruck, es geht wohl um einsetzende Demenz. Er macht immer morgens seine Erinnerungsübungen, was so die Präsidenten Islands geht da durch und so weiter. Und man hat aber so den Eindruck, eigentlich stimmt das gar nicht. Er ist nach wie vor sehr fit und genau. Aber er möchte es jetzt ein bisschen langsamer angehen lassen. Er hat jahrzehntelang ein sehr erfolgreiches Restaurant in Reykjavik geführt und hat jetzt entschieden, okay, Corona, das sieht alles irgendwie sehr ungewiss aus. Er ist jetzt auch schon älter. Er möchte das Schließen abgeben und ja, so ein bisschen den Ruhestand genießen. Und ja, mitten in diese Vorbereitungen für das Abschließen seines Restaurants kommt plötzlich unerwartet eine Nachricht aus Japan von seiner alten, einstigen und eigentlich einzigen großen Liebe, nämlich von Miko. Und sie schreibt nur kurz, dass es ihr momentan nicht ganz so gut geht. Man hatte aber das Gefühl im ersten Moment, sie will nicht so ganz wieder Kontakt aufnehmen. Warum sie tatsächlich überhaupt schreibt, stellt sich erst später heraus. Und natürlich reagiert er sofort darauf. Denn als er ein junger Mann war und mit Miko zusammen und verliebt, ist sie einfach ganz unverhofft aus seinem Leben verschwunden. Er weiß nicht bis heute quasi nicht, warum. Und natürlich möchte er das herausfinden. Und das Erste, was er macht, er bucht sich einen Flug nach Japan. Wir wissen alle, wie das so zu Corona-Zeiten war. Es ist alles sehr ungewiss, aber er geht das Risiko ein und das klappt soweit auch. Genau. Er muss allerdings einen Zwischenstopp in London machen und London ist auch der Ort quasi seiner Jugend, wo er Miko kennengelernt hat. Ganz zufällig, er stolpert in ein japanisches Restaurant, das von Mikos Vater geführt wird. Und wie es halt so ist, man hat ja so Filme auch immer mal wieder vor Augen, er steht in der Tür und bewirbt sich gerade um einen Aushilfsjob, er ist Student, er braucht das Geld und eigentlich will er das Studium auch schmeißen, das macht ihm keinen Spaß. Und da tritt Miko ins Restaurant und er ist verliebt. Also es ist von jetzt auf gleich natürlich. Und so schleicht er dann auch tagelang um dieses Restaurant in der Hoffnung, dass sie auch mal wieder auftaucht, dass er sie wieder sehen kann und vielleicht auch mal mit ihr sprechen kann. Und zu seinem Glück kriegt er dann auch einen Job als Tellerwäscher und stellt dann eben fest, oh, das ist die Tochter vom Chef. Und wie das allerdings so in den 60er Jahren war, ist, sage ich jetzt mal, die japanische Tradition natürlich noch ein bisschen strenger. Miko ist schon sehr selbstständig, aber man merkt, der Vater hat einen starken Einfluss und ja, möchte, dass sie ihr Leben auf eine bestimmte Art und Weise lebt. Es gibt da ein Geheimnis, warum er so streng ist. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drauf eingehen, weil das macht auch ihre Geschichte und ihre Entscheidung, dann ganz plötzlich wegzugehen aus London, verstehbarer. Nur so viel, es hat leider tatsächlich was mit dem grausamen Angriff auf Hiroshima zu tun. Und wie gesagt, wir begleiten Christopher in seinen Erinnerungen an diese schöne Zeit in London. Und es ist, deswegen sage ich, es ist sehr gut geeignet für einen Film. Also Olafsson kann ganz toll erzählen, sehr bildhaft und sehr rhythmisch. Und da war man einfach in diesen Bildern irgendwie mit drin und kann sich die beiden vorstellen, wie sie sich verlieben, wie sie Zeit miteinander verbringen. Und von London aus schafft er es dann nach Japan und kommt dann auch endlich tatsächlich zu Miko durch, darf sie dann auch besuchen. Sie war schwer krank, vermutlich an Corona erkrankt, das ist irgendwie, wird nicht so ganz deutlich. Und gegen Ende des Romans wird dann auch klar, warum sie wieder Kontakt aufgenommen hat, nach fast 50 Jahren. Da möchte ich eigentlich auch nicht zu viel verraten. Genau, weil das macht so ein bisschen diese Liebesgeschichte dann vielleicht auch bedeutsam. Aber ich fand, es ist so ein ganz, ganz zarter Roman, eine Liebesgeschichte, die, ich lese ja nicht so gern Liebesgeschichten, gebe ich ehrlich zu, weil die oft gerne mal ein bisschen kitschig sind oder so ein bisschen, natürlich ist das jetzt auch keine außergewöhnliche Liebesgeschichte, kennt man ja auch schon so, aber Olafsson kann halt einfach wahnsinnig herzerwärmend erzählen, ohne dass es kitschig wird. Zumindest habe ich das nie so empfunden beim Lesen. Und dadurch, dass der Film jetzt im Moment läuft in Altona
Zeise,
genau, wird Ende August kommen im Open-Air-Kino, denke ich, dass ich mir eventuell den Film auch noch gönne, so als Vergleich. Genau. Also ganz, ganz schöner, sehr, sehr berührendes Buch. Der Titel passt insofern, Berührung, von Olaf Olafsson im Berlin Verlag erschienen. Genau. Ja.
Das war's. Ich finde, das hört sich richtig gut an.
Das Gemeine
das macht Lust.
Ja, das macht total Lust. Ja, ne? Und das ist total fies. Hier sind wir eh schon immer den ganzen Tag von Büchern umgeben. Und dann machen die Kolleginnen auch noch so tolle Vorschläge. Ja, ich bin auch wieder dabei, Inga. Und ich habe mir auch schon dreimal dazwischen gequatscht. Ich habe, als du eben deinen ersten Titel vorgestellt hast, Christiane, habe ich mal ganz schnell meine Reihenfolge gewechselt, weil ich dann nämlich an diese Freundschaftsgeschichte anknüpfen kann, weil ja auch da so ein bisschen, du hast es ja auch so beschrieben, was macht eigentlich Freundschaft aus? Und darum geht es auch in dem Buch, das ich euch dann jetzt zuerst vorstellen möchte, von Rasha Kayat, Ich komme nicht zurück. Das Buch ist bei Dumont erschienen. Und wenn wir hier jetzt so sitzen und das aufnehmen, ist es auch wirklich ganz neu erschienen. Und ich habe das auch als eine Freundschaft und Einwanderungsgeschichte gelesen, die im Ruhrpott der Ende der 80er Jahre beginnt. Und sehr wahrscheinlich sind wir in Bochum, weil irgendwann mal Grönemeyer zitiert wird. Ich habe lange überlegt, also der Ruhrpott ist ja groß, aber ne, ich komme aus dir und dein Herz aus Stahl und es kann eigentlich dann nur Bochum sein, aber nicht so mittendrin, sondern eher am Stadtrand. Und es arbeitet auch niemand wirklich so im Bergbau. Die Hauptfiguren sind Hanna und Cem, damit beginnt es. Die sind Kinder, Ende der 80er Jahre. Cem ist der Sohn türkischer Einwanderer, die da in der Siedlung einen kleinen Laden haben. Hanna lebt bei ihren Großeltern, Felicia und Theo. Aus traurigem Anlass lebt sie bei ihren Großeltern. Und die beiden sind einfach ganz dick befreundet. Die gehen zusammen in die Schule, in dieselbe Klasse. Die verbringen alle ihre Nachmittage miteinander, ihre Ferien miteinander. Und eines Nachmittags im Sommer entdecken sie auf der Mauer ein Mädchen sitzen, das sie da noch nie gesehen haben. Die muss neu sein. Und sie sprechen sie an und sie antwortet auch in ihrer Sprache. Aber sie verstehen sich halt nicht. Und Hanna und Cem gehen weiter. Aber weil sie ja jeden Tag so durchs Gelände stromern, begegnen sie diesem Mädchen ganz schnell wieder. Und wie Kinder dann so sind, es geht auch ohne Sprache. Und mit nonverbal, mit Hand und Fuß machen sie also klar, wir sind gute Freunde und willst du mit dabei sein? Und Zaina möchte auf jeden Fall mit dabei sein. Zaina ist dann noch neu im Viertel, wirklich. Sie lebt mit ihrem Vater Nabil zusammen. Und die beiden haben eben eine ganz traurige Migrationsgeschichte. Er ist mit ihr aus dem Libanon geflüchtet und die Mutter mussten sie in einem zusammenstürzenden Haus tot zurücklassen. Das erzählt aber auch Nabil erst relativ spät und auch wir erfahren das erst relativ spät. Aber es erklärt dann auch, warum Nabil einerseits seiner Tochter so wahnsinnig viel Freiheit lässt, aber immer ein Auge auf sie hat. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie erleichtert Nabil ist, als er merkt, dass da seine Tochter wirklich richtig gute Freunde gefunden hat. Und es geht auch ganz schnell, dass er sich mit Hannas Großvater, mit Theo anfreundet und auch diese beiden Männer, die ja nun schon so mittelalte, etwas ältere Herren sind, die kommen einfach über Gartenarbeit, über Arbeit in der Werkstatt, über Werkzeuge, die man halt kennt, egal wo auf dieser Welt man lebt, werden die auch ganz schnell richtig gute Freunde und zusammen mit Cem und seine Familie nicht ganz so, sondern eher Cem, die bilden so eine richtig wunderbare, große Familie. So eine sich selbst bildende Familie, die wirklich auf Freundschaft beruht und auf ganz tiefer Zuneigung zueinander, zu Menschen, mit denen man sich das selber ausgesucht hat. Und wir erleben ganz viel Zeit mit den drei Kindern, die natürlich auch alle ein bisschen älter werden. Und es ist immer klar, dass alle diese Kinder oder alle Familien, alle Beteiligten haben so ihr eigenes Päckchen zu tragen. Der Rahmen dieses Buches spielt eigentlich hier und jetzt und heute, beginnt wahrscheinlich 2020. Hanna war zur Beerdigung ihrer Großmutter wieder in die Stadt gekommen. Sie ist Lehrerin geworden, sie hat woanders gelebt. Sie war mit einem Mann zusammen, der so schrecklich ist, dass sich alle fragen, warum ist sie mit diesem Typen zusammen? Und sie wohnt jetzt wieder in dem Häuschen ihrer Großeltern. Das sollte eigentlich nur für ganz kurze Zeit sein und sie kommt da nicht raus. Sie versinkt in einem tiefen Loch, in einer tiefen Depression. Cem lebt noch im Ort und kann ihr auch nicht helfen. Und sie hat etwas Furchtbares getan, das sie Zaina unbedingt erklären muss. Und Zaina hat nach diesem Ereignis vor Jahren einfach den Kontakt abgebrochen. Sie ist weg und sie taucht nicht wieder auf. Und Hannah muss das klären. Also das zerbricht ihr mehr das Herz als jeder Liebeskummer mit einem Mann, das jemals getan hat. Und eines Tages schreibt sie dann Nabil, dem Vater von Zaina, eine SMS, ob er noch eine aktuelle Mobilnummer seiner Tochter hat, und schreibt ihr eine SMS. Und im Laufe der Zeit schreibt sie ganz viele SMS und erzählt uns aus ihrer Sicht eben diese Geschichte dieser drei Kinder, dieser Familien. Und ganz zum Schluss erzählt sie uns auch, was passiert ist. Das werde ich euch natürlich nicht erzählen, denn ihr sollt das Buch ja selber lesen. Eine Zuwanderungsgeschichte ist das aus meiner Sicht, weil es den allerersten ganz zarten Einbruch in diese Freundschaft gibt mit den Anschlägen in Mölln auf die zwei Häuser, in denen türkische Familien gelebt haben, 1992. Und Zaina, die zwar aus dem Libanon kommt, aber den Unterschied haben wir hier ja nicht immer so gemacht. Sie und Cem merken, so ganz gehören wir ja vielleicht doch nicht dazu. Das rettet sich aber noch über viele Jahre und sie werden größer, sie werden Teenager. Die beiden Mädels dürfen dann endlich mal alleine in den Urlaub fahren, weil alle zusammengelegt haben und selber verzichten. Und dann kommt 9/11 und das ist ein Riesenbruch in dieser Freundschaft, weil das verändert diese Dreierfreundschaft, weil eigentlich Cem und Zaina näher aneinander rücken und Hannah es nicht versteht. Aber nicht, weil sie dumm und empathielos ist, sondern weil sie es wirklich nicht versteht. Für sie gibt es zwischen ihr und diesen beiden Menschen keinen Unterschied. Und sie versteht es einfach nicht. Deren Befürchtungen, so Cem, der angemacht wird, weil er halt türkisch aussieht, und Zaina mit ihren langen, wilden Locken, die immer so schön waren und die plötzlich feindlich scheinen. Und also da passiert etwas, was eigentlich dann bis heute nicht gekittet ist. Und das liegt Hannah sehr, sehr, sehr auf der Seele. Und sie findet auch mit Cems Hilfe nicht daraus. Und Zaina verschwindet irgendwann. Die fängt an zu fotografieren, als sie eine junge Erwachsene ist. Und mittlerweile bereist sie alle Krisengebiete dieser Welt, was ihren Vater zur Verzweiflung treibt. Denn er hat sein Kind aus einem Krisengebiet gerettet. Und sie reist da jetzt hin, um Fotografien zu machen. Er versteht die Welt nicht mehr, die sie fotografieren. Also in diesem Buch ist ganz viel drin, ohne dass es auch nur ansatzweise überladen ist. Die Autorin, die Rasha Kaya, die hat auch eher so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, Christiane, die schreibt ganz knapp und ganz klar, auch relativ, also wenn ich jetzt sage gefühllos, dann stimmt das nicht. Sie erzählt uns diese Geschichte, aber sie ist immer voller Gefühle und nicht nur für sich selber und ihren Kummer, sondern auch für Cem und Zaina, die Ängste, die beiden haben, die Sorgen, die beiden haben, die Suche nach sich selbst. Mich hat dieses Buch sehr, sehr fasziniert und irgendwann antwortet Zaina auf die SMS von Hannah. Das ist alles, was ich zu diesem wirklich sehr, sehr lesenswerten Buch von Rasha Kayat, Ich komme nicht zurück, bei Dumont sagen werde. Das müsst ihr auch unbedingt lesen. Mein zweites Buch ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe mal wieder zu einem jüdischen Autoren gegriffen. Das passiert mir ja sehr regelmäßig. Benjamin Koppel, Annas Lied. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen. Das Buch hat mich schon angesprochen, als wir das hier das erste Mal aus der Kiste geholt haben, also schon in den Vorschauen. Es ist wunderschön gemacht. Die Coverabbildung ist ein Bild von Edward Hopper. Das Bild heißt Room in New York und es sitzt eine Klavierspielerin auf diesem Bild. Das ist nur ein Ausschnitt, also das ganze Bild ist deutlich umfangreicher, aber man sieht eben eine Frau in einem roten Kleid am Klavier sitzen und Anna ist Pianistin. Anna ist 1921 geboren und hat bis 2019 gelebt. Wie fast alle Frauen in ihrer Familie ist sie sehr alt geworden. Zu 7/8 in diesem Buch heißt Anna allerdings Hannah, denn Benjamin Koppel erzählt zwar die Geschichte seiner Großtante, aber er hat halt auch einen Roman geschrieben, der übersetzt wurde, jetzt muss ich das wieder aufblättern, der übersetzt wurde von Ulrich Sonnenberg, aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg. Und Hanna kommt aus einer ganz klassischen, oder Hannas Familie kommt aus dem klassischen, bitterarmen polnischen Städtel, ständig Pogromen ausgesetzt, in Armut lebt da die Familie, kleine Gewerke. Und irgendwann beschließen ihre Eltern, zusammen mit den Brüdern ihres Vaters, das Städtel zu verlassen. Und eigentlich wollen sie alle nach Amerika. Und nur ein Onkel von Anna schafft es nach Amerika. Der bleibt auch so ein bisschen so dieser sagenumwobene Held, der hat es geschafft. Und alle anderen sind halt in Dänemark hängen geblieben. So ungefähr Anfang des letzten Jahrhunderts. Die Familie hat 4 Söhne. Hanna ist dann die jüngste und die einzige Tochter in der Familie. Und das Buch beginnt auch mit einem ganz drastischen Prolog, mit einer Szene, die auch nur einer Tochter passieren kann, die mich völlig entsetzt hat. Wirklich, ich war fassungslos, als ich das gelesen habe. Ich war natürlich aber auch sehr neugierig, wie es dazu kommen konnte. Und wir werden auch wirklich chronologisch an diese Szene herangeführt werden. Das hat der Autor sehr gut hingekriegt. Ihre Eltern sind Jitzak, der Schneider, der ist so unglaublich fleißig. Das ist wirklich kaum vorstellbar. Er ist die Geduld in Person, er ist ständig um Ausgleich bemüht. Er liebt seine Tochter, mit der er durch dem Rad durch Kopenhagen fährt. Es gibt so federleichte Momente in Hannas Leben. Das ist ganz, ganz schön zu lesen und sich auch vorzustellen. Jitzak muss auch geduldig und ausgleichend sein. Seine Frau Buche, die geht so als Besen durch, ehrlich.
Also, führt dein hartes Regiment. Ja,
Jana. Ja. Und ich habe bis zum Ende dieses Buches, habe ich immer versucht, so Bruche zu verstehen oder ihr nahe zu kommen. Ich habe mich immer gefragt, ist sie lebensklug und ist einfach pragmatisch oder ist sie wirklich einfach nur missgünstig und griesgrämig? Also der Autor schreibt auch so schön, also Bruche lässt keine Gelegenheit aus, die Freude anderer niederzureden und niederzumachen oder gleich mal 5 große Einschränkungen zu finden. Bruche ist extrem religiös, finde ich. So die 613 jüdischen Gebote, diese einzuhalten, ist ihr ganz wichtig. Sie hat 4 Söhne, von denen 3 wirklich begnadete Musiker sind. Auch Hanna spielt Klavier. Und keiner dieser 4 Söhne hat eine Jüdin geheiratet. Alle haben eine Schickse geheiratet, eine nicht-jüdische Frau, gegen den erklärten Willen ihrer Mutter. Was dieser Frau wirklich das Herz bricht, weil sie sich wirklich große Sorgen um das Seelenheil ihrer Söhne macht. Also Bruche ist nicht böse, sie ist nur sehr schwer nachzuvollziehen, finde ich. Und die arme Hanna, die Jüngste, das einzige Mädchen, die muss es richten. Die wird auch nicht gefragt. Also Hanna muss es richten. Sie muss Ehre und Anstand und Seelenheil für die ganze Familie wirklich richten. Und für Hanna findet ein Heiratsvermittler den Sohn eines französischen jüdischen Schneiders in Paris. Und als die beiden ungefähr 15 sind, also noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, lernen die sich kurz kennen, die Familien lernen sich kennen, die regeln alles Finanzielle. Also Bruche ist auch immer sehr auf den eigenen Vorteil bedacht. Das muss schon auch alles immer zu ihren Gunsten ausgehen. Und die beiden werden sich versprochen, wenn sie dann irgendwann mal volljährig sein werden, ihre Volljährigkeit fällt in den Zweiten Weltkrieg. Und ich wusste nicht genau, ob ich nun eigentlich erleichtert sein soll oder nicht. Aber nein, Hanna wird nach dem Krieg nach Frankreich gehen und François heiraten. Und ihre eigentlich große Liebe, den Widerstandskämpfer Axel, zurücklassen müssen. Axel ist ihrer Mutter ein Dorn im Auge, seitdem diese das erste Mal seinen Namen gehört hat und das Leuchten in den Augen ihrer Tochter gesehen hat. Und für Bruche gibt es keine Fragen, keine Zweifel. Den Mann zu heiraten ist vollkommen ausgeschlossen. Also Hanna geht nach Frankreich nach dem Krieg und wird mit François verheiratet und führt ein entbehrungsreiches Leben, finde ich. Also kein finanziell entbehrungsreiches, aber ein emotional, eigentlich total unterkühltes Leben. François hat sie geheiratet, weil er muss. Der spielt, der geht ständig ins Bordell, der hat Liebesverhältnisse. Sein Vater ist Überlebender des KZ, hat seine Frau in einem KZ verloren, der überlebt, damit ist er beschäftigt. Hannas Schwiegervater ist mit Überleben beschäftigt. Und Hanna findet nirgendwo Nähe und Wärme. Die beiden bekommen drei Kinder, drei sehr, sehr unterschiedliche Kinder. Hanna hatte zur Hochzeit von ihren Eltern ein Klavier bekommen. Das darf sie dann auch tatsächlich nach Frankreich holen. Aber also geklimpert wird nicht, wenn ihr Mann da ist. Das macht sie bitte, wenn er auf Geschäftsreisen ist. Und sie darf nur noch zu ihrem Hobby spielen. Und das geht jahrzehntelang so, bis er fast anderthalb Jahrzehnte vor ihr stirbt und sie eigentlich nochmal so Luft holt und nochmal ihr Leben lebt. Hanna ist eine bewundernswerte Frau, finde ich. Eine Frau, bei der ich mir manchmal gewünscht hätte, dass sie mehr an sich denkt, dass sie entschiedener sagt, nein oder ich will das so. Aber die hat es akzeptiert, hat es getragen. Ich muss es richten, ich bin das Mädchen, ich mache es. Und die auch ihrer Mutter eigentlich nie wirklich gram gewesen ist. So, und sie, irgendwie hat sie immer versucht, die Situation für sich zu erklären. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich mir das ganze Buch ein bisschen literarischer vorgestellt. Beate, du hattest das ja auch gesagt, das ist ein charmant zu lesendes Buch. Das ist wirklich sehr, sehr gute Unterhaltung. Und ich hatte großes Vergnügen, trotz ja auch dieser tragischen Geschichte. Aus Hannas Familie haben sehr, sehr viele Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg überlebt, weil sie als dänische Juden nicht von Anfang an im Visier der Nazis standen und weil es den allermeisten aus der Familie gelungen ist, heil nach Schweden zu fliehen. Sehr, sehr viele Familienmitglieder haben diese Zeit überlebt, aber Hanna sieht die auch sehr selten, weil so Paris, Kopenhagen, das ist mal nicht so um die Ecke in der Zeit und auch nicht so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Es ist eine wahre Geschichte, auch wenn am Anfang so ein bisschen wieder so getan wird, als wäre das alles ausgedacht, aber es ist tatsächlich die Geschichte der Großtante von Benjamin Koppel. Wer wie wann mit wem verwandt ist, warum Hanna oder warum Anna Hanna heißt, das erfahren wir in einer ganz schönen Szene am Ende des Buches, die mir richtig gut gefallen hat, als nämlich auch im Buch der Neffe anfängt, seine alte Tante zu besuchen. Und am allerschönsten fand ich das Buch, wenn Benjamin Koppel über Musik schreibt. Das ist seine Welt. Er ist Jazzmusiker, er spielt Saxophon, er komponiert, die ganze Familie macht Musik. Ja, schon alle seine Großonkel haben Musik gemacht, diese Großtante hat Musik gemacht. Musizieren und Geschichten erzählen, das liegt in dieser Familie einfach allen im Blut. Und Anna war immer schon Thema beim Abendbrot, bei Familientreffen. Und irgendwann hat er sich dann gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch über Anna und ihr Lied. Welches Lied das ist, erfahren wir auch am Ende. Und da kann man eine wunderschöne Einspielung auf YouTube hören, die ich euch auch nochmal empfehle. Also unterm Strich ein umfangreiches, wunderschön geschriebenes Buch von Benjamin Koppel, Annas Lied, erschien bei S. Fischer. Ja, also an Leseempfehlungen mangelt es euch nicht für die nächste Zeit. Wir sind dann nämlich schon fertig.
Ja.
Nicken und Zustimmung in einem kleinen Kreis. Wie immer, noch einmal der Hinweis darauf, im Oktober sind wieder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Büchereck Niendorf dran. Ja, habe ich was vergessen?
Wir hören uns, Beate, im November wieder.
Wir hören uns im November wieder.
Mal sehen, was wir bis dahin alles gelesen haben.
Allerdings, das wird eine Menge sein. Seid gespannt.
Ja.
Bis bald also.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.